Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Patricia Löwe. Das hier ist der Podcast Hashtag So geht's auch, ein Projekt der Guardini-Stiftung. Das Projekt wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir sprechen im nächsten halben Jahr mit Künstlerinnen und Künstlern, Freischaffenden, über ihre Arbeit vor, während und nach Corona und über die Perspektiven, Chancen, aber auch Einbußen, die die Pandemie so mit sich gebracht hat. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier Valentin Matka begrüßen darf.
Hallo.
Valentin Matka ist Bühnenbildner und ist insbesondere zurzeit mit einem Projekt an der Komischen Oper beschäftigt, über das wir heute auch viel sprechen wollen. Aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wie man überhaupt Bühnenbildner wird. Was war dein Weg dahin?
Ja, klar, in irgendeiner Weise muss man natürlich erstmal ein Interesse entwickeln und dann habe ich es so gemacht, dass ich erstmal ein Praktikum in der Ausstattung an einem Theater gemacht habe und da habe ich eben überhaupt erstmal dieses Tätigkeitsfeld Bühnenbildner kennengelernt und habe mich daraufhin dann eben an einer Hochschule hier in Berlin-Weißensee beworben mit einer, macht man eben mit einer Mappe und dann bewirbt man sich eben in dem Fachgebiet. Und dann folgt ein 5-jähriges Studium und am Ende ist man dann eben diplomierter Bühnenbildner, Bühnenbildnerin. Es ist auch ein Doppelstudium, also man studiert dann Bühnen- und Kostümbild, was ich als sehr sinnvoll erachte. Und ich habe halt, was ich gemacht habe, dass ich neben dem Studium schon immer Assistenzen gemacht habe, an der Komischen Oper insbesondere, und quasi schon Erfahrungen in der Praxis gesammelt habe, was dann auch extrem wichtig wird, weil wenn man sich voll auf Studium konzentriert und dann zwar diesen Titel am Ende hat, ich bin Bühnenbildner, dann muss man leider erkennen, dass da niemand auf einen wartet und es eben auch keine Möglichkeit gibt, sich objektiv an einem Theater, Opernhaus zu bewerben und zu sagen, das sind meine Noten, das sind meine Ideen, ich würde gerne hier arbeiten, sondern diese Häuser, die engagieren natürlich Regisseurinnen, Regisseure und diese Regisseurinnen nehmen dann ihre Bühnenbildner und Bühnenbildnerinnen mit ans Haus. Also das war gut, dass ich da schon mir ein Netzwerk aufgebaut habe vorher.
Also das ist, denke ich, ganz wichtig.
Wie alt warst du, als du angefangen hast, das zu studieren?
Das ist jetzt 2010 gewesen.
Das heißt, da warst du 23.
Genau.
Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja. Und wolltest du schon immer Bühnenbildner werden oder wie bist du dahin gekommen, das tun zu wollen?
Also ich komme schon aus einem kunstaffinen Haushalt, jetzt nicht speziell theateraffin. Also ich bin nicht in der Stadt aufgewachsen, sondern auf dem Land und da war es auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, natürlich erstmal zu einem Theater zu kommen. Und das ist, war nicht gegeben, aber ich wusste, dass ich mich irgendwie
kreativ ausdrücken möchte. Und das dachte ich zunächst mal im Grafikdesign, habe dann aber auf der Website einer Hochschule diesen Fachbereich Bühnenbild gefunden und die Beschreibung hatte mich so angesprochen, dass ich eben sofort wusste, das könnte interessant sein, denn das ist ein sehr vielseitiger Arbeitsbereich. Also es beginnt ja damit, meistens liegt eine Literatur vor oder ein Roman oder es gibt Musik oder beides im Fall der Oper, ein Libretto, ein Klavierauszug und somit befasst man sich erstmal damit, dann mit dem Werk, mit dem Autor, mit der Kulturgeschichte, mit der möglicherweise Architektur, mit Design, mit ja, und dann kommt sowas dazu wie eine Weltanschauung, wie eine Haltung. Und dann fängt eben der Entwurfsprozess an. Man fängt an zu skizzieren, zu zeichnen. Äh, man, äh, man malt, man macht Entwürfe am Computer, man baut ein Modell und da wird es eben interessant, dass man dann sowas hat wie sowas, wo auch Fingerfertigkeit im Handwerklichen gefragt ist. Und dann folgt sowas wie technische Zeichnung erstellen. Das macht mir persönlich auch Spaß. Also, und dann geht dieser Prozess weiter, dass man eben mit Werkstätten kommuniziert, mit den einzelnen Gewerken.
Diese kleine Idee, die man sich da ausgedacht hat, in einem minimierten Maßstab, die wird dann plötzlich groß projiziert und dann erschafft man eben eine Welt, die tatsächlich von Figuren bevölkert wird. Und das ist, wenn das dann später bei einer Premiere alles zusammenfällt und in einem Moment dann erlebbar wird, das ist irgendwie dann, ja, großartig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Welcher Teil des Prozesses ist denn der, nicht an dem du am wenigsten Spaß machst, aber es gibt doch bestimmt immer irgend so eine Hürde, die man überwinden muss und die auch der anstrengende Teil ist.
Ja, also da ist natürlich erstmal immer eine Menge Druck da. Also es gibt auch Stücke, die sind vor 200 Jahren geschrieben oder älter, wo man sich konfrontiert sieht, auch mit Inhalten, wo man denkt, was, oder einfach Stücke, die einem tatsächlich gegen den eigenen Geschmack gehen, wo man sagt, was ist das denn für ein Mist? Und dann muss man da erstmal sich einen Zugang zu erarbeiten. Und das kann natürlich Zeit in Anspruch nehmen und dann tickt manchmal schon so ein bisschen die Uhr, ne? So, wenn das Theater dann anklopft, so, ja, können Sie uns denn schon mal was zukommen lassen und so weiter. Da ist oft eine Menge Druck drin und da eben souverän zu bleiben und zu sagen, okay, das braucht jetzt seine Zeit und man möchte ja diesen Stücken was abgewinnen, was irgendeinen Bezug auf unsere Jetztzeit hat. So, es macht ja keinen Sinn, das nur zu dekorieren. Und dann gibt es natürlich einfach auf den Proben Situationen, die einfach zermürbend sind. Also,
sag mal ein Beispiel.
Ein Beispiel, ja.
Also natürlich anonymisiert und...
Naja, dass natürlich, um gewisse Leistungen, Spitzenleistungen zu erbringen, braucht es Wiederholung, um dahin zu kommen. Das ist ja einfach so, dass du dann gewisse Sachen einfach die ganze Zeit wieder und wieder probst. Also, und ja, weil in diesen Produktionen einfach auch immer ein irrer Druck da ist, wenn die Premiere näher rückt. Dann ist die Situation angespannt und unter den Leuten angespannt und das über dann 2-3 Wochen. Also, dass du täglich in diesem Haus bist und der Druck ist extrem hoch, die Sachen sind noch nicht da. Da müssen noch Kulissen nochmal in die Werkstatt raus, da müssen sie nochmal umgestaltet werden, wieder rein. Und ganz schlimm, eben wenn man merkt, da speziell im Bühnenbild, da funktioniert was nicht. Und der schwarze Peter wird dann so dem Bühnenbild zugeschoben. Also das kann man auch haben, dass natürlich, es läuft generell nicht so rund gerade und dann hat man aber den Schuldigen im Bühnenbild und dann ist der Druck natürlich da. Also,
wie viel bist du denn an den Proben beteiligt? Also bist du tatsächlich auf jeder Probe oder ähnlich wie die Dramaturgie, die dann eben manchmal da ist und manchmal nicht?
Also da ich bin ja angehender Bühnenbildner und da ich noch nicht, später als wenn man wirklich gut im Geschäft ist, dann hat man ja seine 4 bis 6 Produktionen im Jahr durchschnittlich, sage ich mal, und die überschneiden sich dann und dann ist man halt nur noch mal zur Abgabe da und hat dann noch eine Assistentin vor Ort, die dann die Dinge da richten müssen und dann weiter kommunizieren. Aber ich bin im Moment noch viel da und das ist auch schön, weil natürlich dann mit der Regie einfach ein anderer Austausch noch da ist und man da auch viel mitgestalten kann noch.
Erzähl uns mal was über deine aktuelle Produktion Pierrot Lunaire. Die ist ja jetzt, also die hat jetzt demnächst Premiere in der Komischen Oper. Sie ist vor Corona geplant worden und muss jetzt aber unter Corona-Bedingungen quasi neu konzipiert werden und dann eben auch ihre Premiere feiern. Was ist das für ein Stück? Was war deine Vision? Was hat sich durch Corona verändert?
Ja, Pierrot Lunaire, also das ist ein Abend, der sich aus drei Teilen zusammensetzt. Das sind erstmal zwei Stücke von Beckett, Not I und Rockabye. Und danach kommt noch Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg. Und das ist im letzten Jahr geplant worden. Da gab es dann erste Treffen und es wurde eine Konzeption erarbeitet. Und das ist eben so bei diesem Stück, dadurch, dass es eine Darstellerin, eine Sängerin hat, können wir das jetzt auch wie geplant ursprünglich trotz der Hygieneregeln aufführen im September. 30. September ist die Premiere. Und dennoch gab es eben Änderungen und die betreffen maßgeblich das Bühnenbild, die Raumkonzeption, weil ursprünglich war gedacht, dass das Publikum auf der Bühne sitzt, in den leeren Zuschauersaal blickt und das Bühnenbild, was eine Podestfläche war mit einem integrierten rotierenden Teil, auf dem dann verschiedene Möbel montiert waren. Diese Konzeption hatten wir halt gemacht, um zu schauen, dass wir eine möglichst intime Situation zum Publikum herstellen können, weil es eben ein Personenstück ist und auch diese besonderen Charakter haben. Natürlich ist das unglaublich atmosphärisch, in diesen halb erleuchteten leeren Zuschauersaal zu blicken. Und neben diesem Podest hätten dann noch fünf Musiker Platz gefunden. Jetzt ist es so, dass natürlich es von den Häusern, von den technischen Abteilungen, da müssen natürlich Sicherheitspläne und Hygienepläne vorgelegt werden. Und dann unter diesen Auflagen wäre es eben nicht mehr möglich gewesen, Zuschauer durch das Haus zu leiten. Und es wären auch zu wenig Plätze besetzt worden, dadurch, dass man von einer Sitzplatzzahl von 300 ausgegangen ist. Und so hat das Ganze zur Folge gehabt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen wieder die Zuschauer in den Zuschauersaal setzen. Und das hatte wiederum zur Folge, dass diese Podesterhöhung nicht mehr funktioniert hat. Also das ist schon fertig gebaut gewesen, das Teil. Das hat auch alles funktioniert. Und jetzt muss man sagen, okay, wir müssen diese Möbel, die da auf dieser drehenden Fläche sind, die eben den Übergang, diese rotierende Fläche hat den Übergang ermöglicht zwischen den einzelnen Stücken auf der Fläche, dass wir davon uns verabschieden müssen. Und weiter auch, um eben die Musiker noch weiter zu verteilen im Raum, weil die nicht nur auf einer Hälfte neben dem Podest sitzen können. Und ja, und so ist es für mich, man ist es eben gewohnt aus dem Theater-Opernbereich, dass diese Stücke weiter verändert werden und Konzepte, da arbeitet man quasi ja bis zur Premiere und guckt, was funktioniert nicht. Und in diesem Fall war es aber einfach so, dass eben dieser Eingriff von außen kam. Und ja, ich fühle mich dann natürlich auch ein bisschen als Beobachter jetzt in der Situation, mehr als dass ich Gestaltungsspielraum hätte, da irgendwie jetzt nochmal ein neues Konzept aus dem Ärmel zu schütteln. Also
ja. Das nimmt dir also schon auch künstlerische Freiheit, ja. Also es ist jetzt, man könnte ja auch, manchmal hat man ja irgendwie so ganz harte Vorgaben und dann entsteht irgendwie was ganz Großartiges, Neues, aber es ist, also du fühlst dich schon jetzt gerade eher als Beobachter denn als gestaltender Künstler?
Ja, also genau, natürlich gibt es das, dass eben diese Einschränkungen dann ein zu neuem Denken beflügeln und auch rausreißen aus so festen, verkrusteten Strukturen im Denken, aber in diesem Fall ist es einfach so, dass eine Regelung, die in den Theaterbetrieb eingebracht wird, wo es heißt, wir müssen hier auf der Bühne Abstand halten unter den Darstellern und Darstellerinnen, das ist einfach ein Wurfholz, ein Gummiknüppel zwischen die Beine. Also das ist, daraus entsteht nichts Produktives. Also und ähnlich ist es eben gerade im Opernbereich. Du hast das Orchester, was normalerweise dicht gedrängt sitzt im Graben. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass das Ganze als ein Organ fungiert. Ne? Also die hören sich ja zu und so weiter. Diese Leute jetzt irgendwie, kann man natürlich sagen, dass man die einfach in irgendeiner Halle mit Abstand nebeneinander setzt und das alles mit Mikrofonen irgendwie einfängt, mit einem riesigen technischen Aufwand. Wie gesagt, das führt, denke ich, daraus erwächst nichts Produktives jetzt für den Bereich. Mhm. Ähnlich wie der Chor, irgendwie 80 Leute, die mit Abstand jetzt damit zu inszenieren. Und das ist natürlich, denke ich, auch die Frage, also wie verhalte ich mich dazu als Regisseurin mit meiner Inszenierung? Also, denn wenn ich mehr als eine Person auf der Bühne habe, dann müssen Abstände eingehalten werden. Und wenn ich jetzt so tue, als ob diese Regel nicht existiert, dann ist das auch irgendwie verlogen. Also da wird das Theater, Oper auch unfrei an der Stelle, wenn es sich nicht dazu verhält. Und außerdem wird es ja automatisch mit inszeniert. Also man sieht ja die Abstände. Und ich glaube, Theater, Oper, es geht um Figurenkonstellationen und das lebt ganz viel von Nähe und Abstand und Nähe und Abstand und Dynamik und ja.
Das, also vielleicht müssen wir die Leute an den Endgeräten mal mitnehmen. Wie sind denn die Regelungen jetzt? Also es gibt bestimmt Vorschriften, wahrscheinlich braucht auch jede Produktion einen Hygienebeauftragten, nehme ich an.
Ja, also in dieser Produktion Pirolo Nair war es so, dass wir erstmal eine Unterweisung bekommen haben von der Arbeitssicherheit, PowerPoint-Präsentation und es gelten natürlich die regulären Hygienemaßnahmen, Mindestabstand, nur so viele Personen auf der Probebühne wie wirklich nötig. Das heißt auch für den gesamten Hausbetrieb, dass Gäste eigentlich gar nicht mehr reingelassen werden, nur noch notwendiges Personal. Und dann ist es so, dass eben, ich glaube, aktuell sind die Bestimmungen für Sänger auf der Bühne, Sängerinnen, dass sie 4 Meter zum Publikum Abstand halten und 2 Meter rundum. Und wow. Das hat sich zum Positiven geändert. Also ich glaube, wir haben mal bei 6 Meter Abstand in Singrichtung angefangen und auch im Orchester waren anfangs wirklich drastische Zahlen, gerade was zum Beispiel die Piccolo-Flöte betrifft. Dann kommt dann so seitlich so ein Aerosolestrom raus. Also da hätte man dann mit Plexiglaswänden im Orchester arbeiten müssen oder so. Und ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge, 4 Meter zum Publikum Abstand.
Das bedeutet, dass das auch viel von der Bühne wegnimmt, weil man dann nicht mehr so viel, also man hat auch einfach eine kleinere Bühne, ne, dadurch.
Ja,
genau. Oder können vordere Stuhlreihen rausgenommen werden?
Ja, dann natürlich könnte man jetzt, also natürlich kann ich sagen, ich hole die Sängerin an die Rampe und nehme dafür vorne Stuhlreihen weg. Aber genauso könnte ich eben sagen, ich setze die Sängerin die 4 Meter zurück und muss keine Stuhlreihen ausbauen. Aber ja, also.
Genau, okay. Gehst du auch außerhalb deiner Arbeit gerne ins Musiktheater? Also bist du ein leidenschaftlicher Theatergänger oder ist das für dich tatsächlich Beruf?
Ja, nee, also was tatsächlich ein bisschen von der Gewichtung so ist, dass ich als Zuschauer selber mehr ins Theater gehe.
Ins Sprechtheater?
Ins Sprechtheater, genau. Also weil ich das Sprechtheater in den letzten Jahren einfach als progressiver wahrgenommen habe. Und ja, das ist der einzige Grund. Also, aber ich gehe auch in die Oper, also das ist keine Frage. Und Berlin ist ja auch ein Angebot da an Opernhäusern. Also.
Und fehlt dir das jetzt, wo das gerade nicht geht?
Ganz persönlich, um mir Sachen anzuschauen? Mhm. Ja, absolut. Also diese Begegnung mit Menschen, ne, und der Austausch, also und auch Austausch über Inhalte und Theater und Oper ja auch als Prozess wahrzunehmen, der die Gesellschaft begleitet eben. Und da dieser Gedankenaustausch und das fehlt mir schon, dieses, ja, da was weiterzuentwickeln. Das, ich begreife das ja so als Prinzip, dass man im Grunde Beobachtung macht in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit und die reflektiert in diesem Raum. Und dieses reflektierende Organ Theater, Oper, das ist jetzt irgendwo abgestellt. Und stattdessen zieht man sich über andere Kanäle halt dauerhaft irgendwie schlechte Nachrichten rein aus der Welt, sag ich mal, tagesaktuell. Und da die Möglichkeit zu haben, okay, was denkt ihr, wie kann man das nochmal, ja, also diesen Resonanzraum nicht zu haben, diesen gesellschaftlichen Resonanzraum, das fehlt mir total.
Wie kommt es denn, dass du beruflich meist Musiktheater machst, aber privat eher ins Sprechtheater gehst?
Ja, wie kommt das? Also das erste Mal zu beantworten ist das Berufliche, warum ich da so eine Entwicklung gemacht habe eigentlich in den Bereich Musiktheater. Das hatte auch eigentlich so eine Initialzündung im Studium gegeben, dass wir einen Gastdozenten hatten, Maxim Dessau, dessen Mutter Ruth Berghaus eben vielleicht die wichtigste Musiktheaterregisseurin im 20. Jahrhundert war. Sie war ja Meisterschülerin bei Brecht und hat eben Innovationen von Brecht wie das epische Theater in die Oper gebracht. Und das heißt, so Stichwort Trennung der Elemente, dass man die einzelnen Teile, aus der eine Szene besteht, Licht, Ton, Darstellende Kunst, Bühnenbild, dass man die alle zu ihrer maximalen Eigenständigkeit bringt, zur Stärke. Dadurch geht vielleicht dann etwas von diesem hypnotischen, illusionistischen Moment verloren, aber man wird natürlich als Zuschauer zum Denken angeregt. Das heißt, das ist ein Zugriff, also der Maxim Dessau hat uns dann mit ihrem Werk vertraut gemacht und das war sowas, davor war mein Blick auf Musiktheater rein klischeebeladen, also hatte keine Vorbildung da. Und hier zu sehen, okay, ich kann ganz archäologisch vorgehen, mir das Libretto vornehmen, den Klavierauszug, und dann mit einem relativ wissenschaftlichen Anspruch und auch bei Ruth Berghaus immer gesellschaftspolitischen Anspruch ranzugehen im Sinne der Aufklärung. Das heißt, da steckt immer was drin in diesen alten Stücken und das kann man freilegen. Und das hatte mich fasziniert und auch in der Oper ist natürlich der Fakt, dass einfach Musik existiert. Also und dadurch ist die
Form schon gefunden in der Oper, was das Theater erstmal nicht hat. Das Theater ist erstmal, sag ich mal, Unterhaltung, das ist Text.
Dadurch, dass Leute singen, habe ich erstmal schon eine abstrakte Form. Und ich meine, Walter Felsenstein, der Gründer der komischen Oper, der hat sich das so begründet, dass diese Sänger eben in einem derartig ekstatischen Zustand sind, dass sie eben anfangen zu singen. Ich meine, das ist, führt natürlich ein bisschen, da gräbt man sich irgendwie die eigene Grube, ja, so also ein Musical. Also, man muss das, denke ich, einfach annehmen als Form. Das ist so, die singen. Aber dadurch kann ich natürlich räumlich auch dieses, was vielleicht auch Unerklärliches in der Musik liegt, aufgreifen. Ich kann Räume bauen, die Musik, also Räume für Musik und natürlich auch in diesen musikalischen Momenten, wo nicht Text gesungen wird, da kann ich Verwandlungen machen, da kann ich kann halt andere große, ich kann wirklich große Bilder bauen. Ne? Und das ist etwas, was ich im Theater erstmal, ja, das bedarf einiger Anstrengung mehr, da erstmal etwas zu finden, was eine abstrakte Form ist vielleicht, was sich von unserem Alltag unterscheidet.
Was hältst du denn von solchen Konzepten wie Theater oder Oper ohne Publikum? Also man hätte ja jetzt auch sagen können, wir halten den Spielbetrieb irgendwie aufrecht und wir zeichnen einfach auf oder streamen live, aber wir setzen kein Publikum dahin. Wie wichtig ist denn das Publikum für die Produktion?
Also im Livestream, denke ich, wird dann interessant, wenn man den Livestream zur eigenen Kunstform erklärt und sagt, was machen wir da, ne? Wie gestalten wir den? Vielleicht binden wir da noch eine soziale Plattform mit ein, dass man sagt, okay, wir streamen hier gerade und finden dann im digitalen Raum einen neuen Raum, wo partizipativer Austausch stattfindet oder so, das weiterzudenken. Jetzt einfach etwas abzufilmen und dann kostenfrei zur Verfügung zu stellen im Internet, ist, glaube ich, also das ist so wie Nachrichten gucken und nicht am Unfallort sein, würde ich sagen. Also ich kriege schon mit, was da ungefähr passiert, aber sobald eben die Kamera auf die Szene drauf hält und ich das konsumiere zu Hause, es wird dann ja auch zum Konsumartikel einfach, den ich behandle, wie ich will. Wenn die erste halbe Stunde langweilig ist, gehe ich halt weg. Dass ich plötzlich Gesetzmäßigkeiten natürlich auch des Videos habe, das heißt, ein Filmausschnitt wird mir vorgegeben und da muss ich sagen, habe ich auch oft gesehen halt, dass man natürlich versucht, das, was da an Gefühl ist vielleicht, an Moment in der Oper, dass man das eben versucht nachzuahmen, indem man dann in dramatischen Momenten wird dann plötzlich die Mimik abgefilmt, ne? Und was dann plötzlich eine ganz eigene Erzählung kriegt, das wird zum reinen Kitsch. Und das kann ich mir halt aussuchen in dem Moment, wenn ich im Zuschauersaal sitze. Das variiert, wenn ich das nächste Mal einen anderen Platz habe. Und es gibt ja solche spontanen Versuche wie Young Faust, jetzt eine Kammer spielen oder so, wo man einfach gesagt hat, okay, wir treffen uns online, diese Versammlung zwischen Publikum und Darstellern findet online statt. Und das finde ich interessant insofern, dass man das jetzt als Ausdruck dieser Situation, das mal so zu sehen, was entsteht da, aber es ist nur ein Ausdruck des Mangels, glaube ich. Also
ja, okay.
Ich freue mich, wenn wir diese Zusammenkunft und das, ja, den Atem des Nachbarn quasi in seinen Nacken spüren.
Und dann auch hoffentlich eines Tages ohne Maske.
Ja.
Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also Corona wird ja hoffentlich auch eines Tages enden, aber wir wissen noch nicht genau, wann. Hast du schon nächste Projekte? Was passiert dann quasi, wenn die Produktion Piero Lunaire läuft? Also was sind jetzt gerade deine Perspektiven?
Ja, also ich habe zum Beispiel eine andere Produktion, die jetzt im September, diesen September auch hätte Premiere haben sollen, im Opernhaus Kiel, La Juve. Das ist allerdings so, dass das ein Stück auch aus dem Genre der Grand Opera ist. Das heißt, das Stück lebt von Massenszenen, dass der Chor immer wieder in Masse auf die Bühne stimmt. Da war ziemlich schnell klar, das können wir nicht umsetzen. Und deswegen wurde das um ein Jahr verschoben. Das heißt, das ist erstmal der nächste Fixpunkt so. Und dann muss ich ganz klar sagen, dass sich da erstmal jetzt auch ein Loch auftut, weil eben durch diese Premierenverschiebung, die da in den Spielplänen stattfinden, auch ein Stau entstanden ist. Es werden jetzt nicht unbedingt mehr neue Projekte wie gewohnt rausgegeben. Und das ist natürlich als Freischaffender, der nicht jetzt von sowas, so ein Instrument wie der Kurzarbeit profitieren kann, total existenzbedrohlich auch, weil es einfach von diesen Projekten abhängt und ein Projekt generiert wieder nächste Projekte und das ist jetzt alles ins Stocken geraten. Also Und,
ja. Das heißt, du hast jetzt, also man muss jetzt schauen quasi, wo es hingeht.
Naja, also es ist natürlich so, dass die Impulse da auch von den Theatern und Opernhäusern ausgehen können. Die können natürlich sagen, wir können hier wie gewohnt nicht Theater machen. Bitte, wir wollen mehr in den öffentlichen Raum gehen und wir vergeben kleine Projekte im Site-Specific. So. Und dann tun sich natürlich Chancen auf und auch zu gestalten. Mir selbst zu Hause jetzt Ideen auszumalen, was könnte ich denn alles jetzt Tolles machen, da ist dann auch der ökonomische Druck irgendwo zu hoch.
Machst du das denn? Hast du in dieser Lockdown, es gab ja in Deutschland keinen richtigen Lockdown, aber sagen wir mal in der ganz starken Kontaktverbotszeit zu Hause gesessen und Bühnenbilder geträumt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war natürlich mit den Projekten, die bei mir quasi im Ring waren, beschäftigt, habe da meine Hoffnung natürlich dran geknüpft oder so, war dann einfach auch privat mit meiner Situation beschäftigt und auch mit der tatsächlichen Risikoeinschätzung, ne, dieser gesellschaftlichen Situation. Ich hatte keinen Output in dem Sinne, ich habe das alles als Input-Phase wahrgenommen. Das heißt, in diesen ersten Tagen des Lockdowns durch die Stadt zu gehen. Wir hatten keine komplette Ausgangssperre, aber man konnte eben, ich fand es ganz interessant, den öffentlichen Raum eben unter so einem theatralen Aspekt auch zu sehen, dass man plötzlich Plätze und Gebäude nicht mehr genutzt wurden wie üblich. Das heißt, normalerweise könnte man ja sagen, unser Handeln wird vorstrukturiert eben von Gebäuden, von Plätzen, und jetzt werden diese Plätze anders genutzt und sofort werden sie ein bisschen zur Kulisse, weil sie irgendwie ihre Legitimation verlieren. Also, und das bringt mich nochmal zu dem Punkt zu sehen, Gebäude sind nicht unbedingt Behälter, die dann, sondern Gebäude, also dass Räume etwas sind, was sich auch aus dem Nutzungsverhalten zusammensetzt und den soziale Räume sind, die sich eben aus den Interessen zusammensetzen. Und für mich, aus diesen Beobachtungen, die einfach sehr atmosphärisch waren, also das war auch in gewisser Form, kann ich glaube ich sagen, so eine Art ja, Staatstheater, weil natürlich es hatte eine Theatralik, wenn dann plötzlich eine Figur von links diagonal rechts alleine durch so ein Szenario durchschreitet. Auch mit Anweisung natürlich, also sich nach einem gewissen Verhaltensmuster bewegt hat. Und diese Dialektik zwischen Figurengruppen, Personen und Raum, das auch nochmal mit in meinem eigenen räumlichen Denken im Theater also mitzunehmen, das habe ich irgendwie da nochmal exemplarisch gesehen, dass das irgendwie im Verhältnis steht.
Glaubst du, dass das auch nochmal eine Inspiration für ein Bühnenbild geben könnte, also diese Eindrücke?
Also ich finde es gerade in Bezug auf, wie bewegt sich ein Chor, weil auch unter so einem Phänomen wie einer gesellschaftlichen, kollektiven Angst, also das gibt es einfach, dass alle in ihrem Bewusstsein plötzlich auf Angst umschalten, und das kann man mit so einem Chor, denke ich, solche Zustände, die jetzt am eigenen Leib erfahrbar waren, auch zeigen. Also das sind, wo das Individuum eben aufhört, so zu existieren. Und räumlich genauso eben finde ich es interessant, dann eben in diese Räume zu gehen. Ein befreundeter Videokünstler hat auch ein schnelles Video gemacht, wie er eine Tänzerin durch die leeren Bahnhofshallen, durch diese Waggon, durch dieses Vakuum hat tanzen lassen. Und das ist irgendwie dann auch etwas, diese Räume, die sich verändert haben in der Nutzung. Da sehe ich auch Potenziale oder ein Interesse, dem ich gerne folgen möchte.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir dürfen sagen, Piero Lunaire hat bald Premiere an der Komischen Oper. Wann genau eigentlich?
Das ist der 30.
Am 30. September, also gehen Sie da zahlreich hin. ich danke dir, Valentin, sehr für diese wirklich sehr interessanten Eindrücke in deiner Arbeit vor, während und hoffentlich auch bald nach Corona. Ja, und wir freuen uns schon auf die nächste Folge dann mit Odile Kendel.
Vielen Dank.